Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ignaz Bubis ist tot. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland starb heute, wie am Abend bekannt wurde, nach schwerer Krankheit. Bubis war 72 Jahre alt. Seit den 80er Jahren engagierte sich der aus dem schlesischen Breslau stammende Geschäftsmann in Spitzenpositionen jüdischer Organisationen. In Deutschland galt er als wichtige moralische Instanz.
Der 50. Jahrestag der Befreiung. Am 26. Januar 1995 besucht Ignaz Bubis Auschwitz. Ein ergreifender Augenblick. Ein deutscher Jude gemeinsam mit dem Präsident der Deutschen. Gemeinsame Erinnerung am Ort des Leides, das sich der Beschreibung entzieht. Ignaz Bubis, auf dem Bild der Jüngste, 1927 in Breslau geboren. 1935, als der SA-Mob gnadenlos zuschlägt, flieht die Familie nach Polen. Ignaz Bubis wächst im Ghetto auf, überlebt das Arbeitslager. Der Vater, der Bruder, eine Schwester sterben im KZ. Nach dem Krieg kommt Bubis nach Frankfurt am Main, etabliert sich als Edelmetall, später Immobilienhändler. Ende der 60er Jahre kommt es in Frankfurt zum Konflikt. Das böse Wort vom jüdischen Spekulanten verletzt Ignaz Bubis tief. Fortan setzt er sich für jüdische Belange ein. Deutschland, der Schoß der Nazis, aber auch wieder Heimat für Juden. Ignaz Bubis sucht den Ausgleich.
Die Zeit heilt vieles. Und man kann auch nicht in ewigen Gedenken leben, im ewigen Trauern. Man darf es nicht vergessen. Aber die Realität des Tages ist nun mal anders.
Bubis wird Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Frankfurt und 1992 dann Vorsitzender des Zentralrats der Juden. Vor wenigen Wochen sagt er, trotz allem habe er fast nichts bewirkt. Resignation des vom Tode schon Gezeichneten. Das politische, das intellektuelle Deutschland widerspricht einhellig. Ignaz Bubis wird in der Geschichte des Landes bleiben als moralische Autorität, als großer Deutscher.
Bei jüdischen Organisationen im In- und Ausland löste die Nachricht von Bubis Tod Bestürzung aus. Die jüdische Gemeinde in Berlin nannte ihn einen Pfadfinder der deutsch-jüdischen Beziehungen. Bubis hinterlasse eine riesige Lücke. Der jüdische Weltkongress würdigte ihn als großen Führer der Juden. Führende Politiker reagierten mit Betroffenheit. Bubis sei eine der bedeutendsten und streitbarsten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen.
Die Bundesregierung hat mit großer Betroffenheit die Nachricht vom Tode von Ignaz Bubis gehört und zur Kenntnis genommen. Ignaz Bubis hat mit nie versiegener Kraft dazu beigetragen, die Schatten der Vergangenheit kleiner werden zu lassen. Er war ein großer Mahner und Kämpfer für ein tolerantes Deutschland, den wir nicht vergessen werden. Wir verneigen uns in Trauer vor einem großen deutschen jüdischen Glaubens, dessen Lebensweg so sehr geprägt war von den dunkelsten Stunden in der deutschen Geschichte.
Zum Tode von Ignaz Bubis bringt das Erste eine Sondersendung um 23.10 Uhr. Die Regierung in Berlin musste sich heute mit Berichten über neue Haushaltsprobleme auseinandersetzen. Bauminister Müntefering bestritt, dass in seinem Etat Milliardenlücken geschlossen werden müssten. Aus Koalitionskreisen hatte es geheißen, der unentschiedene Streit zwischen Bund und Ländern um das Wohngeld für Sozialhilfeempfänger berge große finanzielle Risiken. Zudem reiße der nicht gelungene Verkauf der Eisenbahnerwohnungen weitere Löcher in den Haushalt.
Es muss Galgenhumor sein, denn eigentlich hat Franz Müntefering nicht so viel zu lachen im Moment. Gerade erst ist der Verkauf der Eisenbahnerwohnungen geplatzt. Nun berichten Zeitungen von weiteren Löchern im Etat.
Das, was da unterstellt wird mit dem Riesenhaushaltsrisiko, ist unseriös, hat keine Begründung.
Tatsache ist, es fehlen im laufenden Haushaltsjahr die fest verplanten 4,6 Milliarden Mark für den Verkauf der Eisenbahnerwohnungen. Hier muss weiterverhandelt werden. Außerdem muss Müntefering pauschale Minderausgaben noch im Detail benennen. Für das Jahr 2001 immerhin schon 1 Milliarde Mark, Tendenz steigend. Größtes Problem aber, Müntefering will jährlich 2,3 Milliarden Mark pauschaliertes Wohngeld für Sozialhilfeempfänger auf Länder und Kommunen abwälzen. Selbst SPD-Länder und Kommunen machen da nicht mit.
Es fehlt überall das Geld und er denkt jetzt drüber nach, wo er die Lücke schließen kann. Das Wohngeld ist am ungeeignetsten mit dafür. Das wird nichts werden, denke ich mir. Aber über die Einzelheiten wird es das Beste sein, mit ihm direkt zu sprechen. Ich habe in allernächster Zeit Gelegenheit dazu.
Wenn sich Bund und Länder einigen können zu ihren Lasten, dann werden die Kommunen dagegen nichts haben. Aber es ist ganz klar, dass die Kommunen nicht nachher den Lückenbüßer für die beiden spielen können.
Nur wenn es dem Bund gelingt, den Ländern und Kommunen eine plausible Gegenfinanzierung zu präsentieren, werden diese mitmachen. Münte Fähring, der für seinen Etat auf eine Einigung angewiesen ist, versprüht Optimismus.
Wenn der Himmel einstürzt, sind alle Spatzen tot. Das ist richtig. Aber der Himmel wird nicht einstürzen. Da bin ich ganz sicher. Und deshalb, mein Haushalt wird so souverän und so verlässlich geführt werden, wie anderen Haushalte auch.
Den Worten werden nun Taten folgen müssen.
In der SPD dauert der Streit um den künftigen Kurs der Partei an. Der saarländische Ministerpräsident Klimt wertete es als problematisch, einen Teil der sozialen Sicherungssysteme als hinderlich zu betrachten. Die innerparteilichen Spannungen könnten sich für die SPD zur Zerreißprobe auswachsen, so Klimt zur Zeitung Die Welt. Fraktionsvize Dressler bekräftigte seine Sorge um einen Verlust sozialdemokratischer Grundwerte. Die Identität der Partei sei damit in Gefahr. Mehrere DDR-Spitzenfunktionäre sind vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, ihr beschlagnahmtes Vermögen zurückzuerhalten. Beschwerden, unter anderem des früheren Stasi-Ministers Mielke, wurden nicht zur Entscheidung angenommen. Zur Begründung hieß es unter anderem, grob sittenwidrig oder zu Unrecht erworbenes Vermögen habe nach dem Mauerfall eingezogen werden dürfen.
Zum 38. Jahrestag des Mauerbaus wurde heute in Berlin und in anderen Städten der Opfer des SED-Regimes gedacht. Berlins regierender Bürgermeister Dietgen weihte ein Mahnmal für Peter Fechter ein. Der war im August 1962 bei einem Fluchtversuch vom DDR-Grenzsoldaten niedergeschossen worden und anschließend im Todesstreifen verblutet. Dietgen sagte, die Deutschen seien verpflichtet, für Demokratie und Stabilität einzustehen.
Der niederländische Finanzkonzern ING will die deutsche BHF-Bank ganz übernehmen. Bislang ist er mit gut 40% Aktionär. Für die übrigen Anteile bietet ING 45 Euro je Aktie, das sind insgesamt 4,4 Milliarden Mark. Der Vorstand der BHF empfahl den Aktionären, diese Offerte anzunehmen. Das Übernahmeangebot sieht vor, dass die BHF-Bank als eigenständiges Unternehmen bestehen bleibt. Die Aktienkurse sind auch zum Wochenschluss gestiegen. Der DAX zog um 92 Zähler auf 5.219 Punkte an. Der Eurokurs wurde mit einem Dollar 0,667 etwas höher als gestern festgestellt. Der Dollar war damit 1,8335 Mark wert. Später schwächte sich der Euro wieder ab. Erneut sind im Kosovo Mitglieder der KFOR-Truppen beschossen worden. Während einer Patrouille bei Ginjilane wurde ein russischer Soldat an der Schulter verwundet. Bei Suvareka gerieten deutsche Minenräumer unter Beschuss. Die Täter konnten entkommen.
Bei dem Angriff auf das Minenräumkommando ist keiner der neun deutschen Soldaten verletzt worden. Diese befanden sich mit einem Panzer auf einer Wiese, um dort Minen zu entschärfen, als eine erste Maschinengewehrsalve vermutlich von einem nahegelegenen Hügel abgegeben wurde. Diese fegte nach Aussage der Soldaten etwa 10 bis 20 Meter über den Panzer hinweg. Als der Panzer daraufhin in Schutzstellung ging, schlug eine zweite Gewehrsalve hinter dem Fahrzeug ein. Wie die KFOR mutmaßt, sollte der Angriff die deutschen Soldaten wahrscheinlich nur vertreiben, nicht aber verletzen.
Nach der Bevölkerung, wer das als Täter in Frage kommt, einmal Serben, die hier aus den Bergen immer wieder nochmal herdringen, beschießen. Die zweite Möglichkeit, die dort die Bevölkerung oder Dolmetscher auch gesagt haben, sind, dass albanische Diebesbanden, die sich im Wald verstecken, anschießen, dadurch flieht die Bevölkerung, dann dort einfach plündern.
Einen gezielten Beschuss dieser Art hat es nach Angaben der KFOR bislang nicht in dem von den Deutschen geleiteten Südsektor des Kosovo gegeben. Von einer Verschärfung der Gefahrenlage in dieser Region sei aber nicht zu sprechen.
Insgesamt ist die Lage im Kosovo weiterhin sehr angespannt. Wie ebenfalls erst heute bekannt wurde, wurde gestern im amerikanischen Sektor ein russischer Soldat von einem Scharfschützen an der Schulter getroffen. Ebenfalls hat die KFOR gestern schwere Waffen beschlagnahmt, unter anderem Panzerabwehrraketen.
Der Konflikt in Dagestan droht sich auf die Nachbarrepublik Tschetschenien auszuweiten. Russland startete seine angekündigte Offensive gegen die muslimischen Rebellen in Dagestan. Der designierte Ministerpräsident Putin erklärte, dabei würden auch Stützpunkte jenseits der tschetschenischen Grenze angegriffen.
Raketeneinschläge in den Bergen von Dagestan. Unterstützt von Hubschraubern und Kampfflugzeugen hat die russische Armee ihre angekündigte Offensive gegen die islamischen Rebellen begonnen. Ziel sind schwer zugängliche Dörfer, die seit Tagen von den Rebellen besetzt sind. 6000 Menschen sollen aus dem Kampfgebiet geflohen sein. Über die Zahl der Toten unter den Rebellen und der russischen Armee gibt es keine verlässlichen Zahlen. Eine kleine Gruppe der Rebellen erwidert das Feuer der Russen mit einem Granatwerfer. Die von Tschetschenien aus operierenden Kämpfer behaupten, sie hätten die russische Armee aus großen Teilen des Grenzgebietes vertrieben. Wir halten dort sehr starke Positionen, sagt der radikale Anführer Khatab. Russlands neuer Regierungschef Wladimir Putin drohte heute: Wir werden die Banditen auslöschen, wir werden sie überall angreifen, wo sie auftauchen, auch in Tschetschenien. Tschetschenien ist russisches Territorium. Ein Militärsprecher sagte heute weiter, die Rebellen hätten hohe Verluste erlitten und ihre Munition würde knapp. Propaganda oder nicht, niemand kann das zurzeit beurteilen.
Russlands neuer Ministerpräsident ist sichtlich um starke Worte bemüht. Er will sich empfehlen als die eiserne Hand in der Krise. Aber mit ähnlich starken Worten ist Russland vor 5 Jahren in den blutigen Krieg in Tschetschenien gerutscht. Federführend war damals Putins Vorgänger Sergei Stepaschin.
Im neuen Skandal um mit Klärschlamm versetzte Tierfuttermittel in Frankreich verlangt die EU-Kommission jetzt dringend Aufklärung. In einem Brief wurde die zuständige Pariser Behörde ermahnt, so schnell und genau wie möglich Informationen zu liefern. Das ARD-Magazin Monitor hatte berichtet, verseuchtes Fleisch sei auch nach Deutschland gelangt. Die EU in Brüssel warnte Frankreich davor, die öffentliche Gesundheit fahrlässig aufs Spiel zu setzen. In der Affäre um den Hausbau des ehemaligen Kanzleramtschefs Hombach in Mülheim an der Ruhr ist der damalige Bauleiter zu einer 7-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bochum sprach ihn heute des Meineids für schuldig. Der 62-Jährige hatte erst Vorwürfe bestritten, es habe Abrechnungstricks beim Faeber-Konzern zugunsten Hombachs gegeben, dann aber das Gegenteil eingeräumt. Hombach bekräftigte erneut, er habe sich nichts vorzuwerfen. 8 Beamte des Bundesgrenzschutzes sind unter dem Verdacht des Drogenschmuggels festgenommen worden. Sie sollen auf dem Flughafen Frankfurt Kokain und Ecstasy durch die Kontrollen geschleust haben. Nach längerer Beobachtung wurde gestern einer der Beamten gestellt, als er einen Koffer voller Kokain vom Gepäckband nahm. Anschließend wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Nach wochenlangen Spekulationen hat sich Steffi Graf heute vom Profi-Tennis verabschiedet und ihre Karriere beendet. In Heidelberg verkündete die 30-Jährige ihren endgültigen Rücktritt. Mit ihr geht nach 17 ereignisreichen Jahren eine der erfolgreichsten Spielerinnen aller Zeiten. Insgesamt 377 Wochen war sie die Nummer 1, ein Weltrekord in der bisherigen Tennisgeschichte.
Als Steffi Graf heute Punkt 12 Uhr mittags zur Pressekonferenz erschien, wurde noch immer kräftig spekuliert. Dann tiefe Betroffenheit.
Ich werde heute meinen Rücktritt bekannt geben vom Turniertennis.
Die Zweifel weiterzumachen kamen erstmals nach Wimbledon, wo sie noch einmal im Finale stand.
Ganz sicher hat mir natürlich auch ein bisschen die Motivation nach den Erfolgen in Paris und Wimbledon irgendwo gefehlt. Weil das, was ich da noch erlebt habe, das war so intensiv und ich glaube, ich hatte danach das Gefühl, dass nichts mehr irgendwo kommen konnte, was ich noch erreichen kann.
Steffi Graf.
Nach vielen Verletzungen, als auch der Glaube an sich selbst zu schwinden begann, setzte sie noch einen Höhepunkt. Ihr 22. Grand-Slam-Titel hier im Juni in Paris, als sie im Finale Martina Hingis schlug und damit erneut den Angriff der neuen, jungen Generation abwehrte. Paris 99, für Steffi Graf aus heutiger Sicht ihr größter Sieg. Ihr Name auch untrennbar verbunden mit Wimbledon, wo sie 7-mal gewann. Ihr letzter Sieg 96 im Finale gegen Jana Novotná. Der Rücktritt heute kam entschlossen, aber auch mit viel Wehmut.
Werde ich irgendwo vermissen und natürlich auch vor Zuschauern Tennis zu spielen und vor einer Menge, die dann mitgeht bei jedem Ball und die Spannung. Ich meine, es werden so viele Dinge sein, die ich vermissen werde.
Mehr zum Rücktritt von Steffi Graf bringt das Erste in einer Sportschau extra um 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 14. August.
Ein Tief bei Schottland sorgt für regenreiches Wetter in Großbritannien, Irland, Frankreich, den Benelux-Staaten und an der Küste Norwegens. Im Osten, von Schweden bis zum Balkan, ist es aufgrund eines Zwischenhochs oft sonnig. Am Mittelmeer warmes Sommerwetter. Im Osten ist der Himmel heute Nacht meist klar, im Westen viele Wolken, aber es bleibt trocken. Auch am Tag starke Bewölkung im Westen und es regnet. Im Osten zuerst sonniges Wetter, dann ziehen nach und nach Wolken heran. In der Nacht regnet es auch dort. Der Wind weht im Laufe des Tages stärker, er kommt aus Süd bis Südwest. In der Nacht Temperaturen von 15 Grad auf den Nordseeinseln und 6 Grad im Osten und Südosten. Am Tag 18 Grad im Westen, 25 Grad im Osten. Die Aussichten. Am Sonntag im Südosten anfangs Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Montag weiterhin wechselhaft, Dienstag etwas mehr Sonne.